Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.
Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Mit seinem Buch Der ungezähmte Mann hat John Eldridge einen Bestseller gelandet. Seitdem hat er manchmal auch gemeinsam mit seiner Frau einiges an Büchern geschrieben, in denen es vor allem um das Thema Identität geht. Der ungezähmte Mann, das klingt schon so ein bisschen nach Ärmel hochkrempeln und ab in den Wald mit der Kettensäge. In seinem neuesten Buch widmet sich John Eldridge einem ganz anderen Thema. Es geht nämlich um Kontemplation und darum, was uns in unserem Alltag daran hindert, zur Ruhe zu kommen. Der deutsche Titel des Buches lautet Jesus erleben in einer digitalisierten Welt. Lektoriert hat das Buch mein Kollege Uwe Bertelmann. Hallo Uwe.
Hi Stefan.
Hör mal, Jesus erleben in einer digitalen Welt, das klingt ja schon so ein bisschen, da klingt schon so ein Konflikt an. Erstmal, was meint Eldridge denn eigentlich, wenn er von Gott erleben spricht? Meint er da irgendwelche spirituellen Erlebnisse, irgendwas Besonderes? Oder was meint er, wenn er davon spricht?
Ja, vor allem, glaube ich, erinnert er uns als Leser an eine Realität, die wir ganz oft in unserer Welt ausblenden. Also ich bin aufgewachsen in einer westlich aufgeklärten Welt, alles ist rational, bin auch als Typ rational eher veranlagter Mensch. Das ist eine Realität, die ich oft ausblende, dass es da eine geistliche Welt gibt, in der Gott und Jesus genauso real handeln, als würden wir sie sehen können. So. Leider gibt es in der Welt auch andere Mächte, dessen ist ja sich auch sehr deutlich bewusst. Und um diese Welt wieder sehen zu lernen, knüpft er bewusst an die Tradition der Mystiker an, die einfach dauerhaft irgendwie mit Gott in dem Leben im Gespräch waren.
Mystiker, da denkst du dann immer gleich so an die Leute im Kloster, nichts essen, nichts trinken, nichts reden. Das ist aber das Extrem dann jetzt, oder?
Genau, es geht ihm um den, er nennt das den gewöhnlichen Mystiker. Das heißt eben, er sagt, die Leute damals, die haben ganz normal mit ihrem anderen, also er kommt dann auch auf die großen Leute, Johannes vom Kreuz, Juliana von Norwich, von denen man bestimmt auch spirituell viel lernen kann. Und die haben einfach ganz normal im Alltag mit Gott gelebt. Es geht jetzt nicht um den Säulenheiligen, der da irgendwie so auf seiner Säule sitzt oder jemand, der sich stundenlang kontemplativ irgendwie in Meditation vergräbt. Sondern dem, der im Alltag mit Gott im Gespräch ist, Gott in alle Alltagsentscheidungen einbezieht und aber auch dann eben im Bewusstsein dieser Welt in seinem Alltag lebt und nicht denkt, ja, das, was ich hier sehe, das ist alles und ich kann jedes Problem mit meinen Mitteln lösen oder es zumindest versuchen, sondern der eben Zuflucht bei Gott sucht und wo das Leben prägt. Darum geht's ihm eigentlich vor allem.
Das heißt, das ist ja gar nicht so einfach. Also wenn man so sonst davon redet, Kontemplation oder Meditation, dann gehe ich mal ein Wochenende ins Kloster und dann bin ich ganz abgeschirmt. Aber das, was du sagst, geht ja eher so in die Richtung dieses, wie man es auch immer nennt, die Gegenwart Gottes mit in den Alltag reinzunehmen. Was ich im Alltag immer dabei habe, ist mein Handy. Ja. Also das, ja, und wenn ich Fragen habe, frage ich bei Google oder keine Ahnung wonach. Das ist so ein bisschen der Gegenentwurf, oder? Also das ist ja das, wo er so selber so ein bisschen eine leichte allergische Reaktion zeigt, der Herr Eldridge.
Ja, oder auch eine etwas stärkere vielleicht. Nein, aber er hätte tatsächlich auch nichts gegen eine Auszeit im Kloster oder wahrscheinlich Eldridge vom Typ her würde irgendwo in den Wald gehen, der ungezähmte Mann, ne, Outdoor und ja, so.
Mit der Kettensäge Ärmel hoch
und ab. Ja, genau, aber nee, durchaus dann, was weiß ich, mit seinem Sohn tiefgehende Gespräche führen oder auch einfach ein paar Tage in der Wildnis Gott begegnen, so. Und nichts anderes. Da hat er gar nichts dagegen. Nein, es geht ihm aber tatsächlich eben um das im Alltag wieder zu erleben. Und ja, das Handy oder das Internet, er spricht, sein Begriff ist so das Internet, aber da kannst du ja alles reinnehmen, KI, Social Networks und so weiter. Er sagt schon, dass uns das sehr stark prägt und dass wir diese Mentalität, wie uns das prägt, auch auf unseren Umgang mit geistlichen Dingen, also unsere Beziehung zu Gott übertragen. Und er sagt, das ist jetzt nicht unbedingt alles nur so zum Vorteil.
Mhm. Meint er damit so Sachen wie, also das erlebst du ja fast im Alltag bei ChatGPT, ja, die Waschmaschine ist kaputt, hey ChatGPT, erzähl mir, wie ich die Waschmaschine reparieren soll, dass man im Grunde genommen auch so ein Gebetsleben irgendwie entwickelt und sagt, das ist da nicht ChatGPT, sondern das ist Gott und ich sage, hey Gott, ich habe ein Problem, löst das mal.
Ja, du googelst ChatGPT, was auch immer, du erwartest sofort eine Antwort, die kommt innerhalb von ein paar Sekunden. Wie oft haben normale Ehepaare Sex, Gedächtnistraining für alternde Eltern, keine Ahnung was, kannst du nehmen, was du willst, bis hin zur Temperatur der Ofenkartoffel. So, du kriegst sofort eine Antwort. Und das funktioniert aber, wenn ich an Gott Fragen stelle im Leben, funktioniert das ja nicht. Und da waren die Mystiker wahrscheinlich noch anders drauf. Bei denen war klar, das braucht Geduld, das braucht Stille, das braucht Kontemplation, Versenkung, Zeit für Gott und aber eben auch die Geduld, auf eine Antwort zu warten oder auch mal zu ertragen, dass es für uns keine Antwort gibt. Also wir haben ja auch gelernt dadurch, du gibst was ein und du kriegst sofort auf alles irgendeine Lösung. Es gibt kein Rätsel mehr, kein Mysterium, das gibt es nicht mehr, also da oder soll es nicht mehr geben, idealerweise, weil wir alles wissen wollen. Aber bei Gott können wir eben nicht alles wissen. Wir können und müssen vielleicht auch nicht allen Dingen bis im Letzten auf den Grund gehen, sondern wir müssen eben die Beziehung zu Gott suchen und bewusst eben da auch mit den Geheimnissen Gottes leben. Dazu will er Mut machen und da sagt er schon, ja, das haben wir ein Stück weit eben in unserer Kultur dadurch verlernt. Und er sagt, das hat uns auch zu müden Skeptikern, nennt er das, gemacht. Also wenn du irgendwas googelst, du kriegst ja sofort eine Antwort. Dann gibt es 10 Minuten später nochmal eine ähnliche oder eine andere Suchmaschine, das suchst du nach demselben, kriegst die gegenteilige Antwort. Wir mal auf dem Heimweg nach Hause, Radio, und wir haben so eine Ernährungswissenschaftlerin interviewt. Ne? Thema Ernährung, ganz banal. Und die hat gesagt, für gerade die jüngere Generation sind die Influencer bei Insta und Co. eigentlich die Hauptautorität, wenn es um Ernährungsfragen geht. Und dann hat sie mal analysiert, was geben die denn da für Antworten? Und hat gesagt, 70% von dem, was bei Insta über Ernährung empfohlen wird, kannst du eigentlich ernährungswissenschaftlicher Tonne rauchen. Und der Nächste sagt eben wieder was ganz anderes, als der Influencer, den ich vorher aufgerufen habe, gesagt hat. Und John sagt, das lässt uns irgendwann frustriert zurück, weil wir wissen gar nicht mehr, welche Antworten zählen denn jetzt eigentlich. Und eben auch als Skeptiker, wir trauen uns gar nicht mehr noch irgendwas richtig fest zu glauben.
Ja, ich denke dann direkt an KI. Also es gibt Leute, egal was für Fotos sie sehen, die sagen dann gleich, ja, das ist so KI, das ist doch alles nicht, ja. Oder geskriptet oder was. Also das, was Wahrheit ist. Und ja, da kann man ganz viel drüber reden. Aber die Frage ist ja für mich, er baut ja fast, also wir haben das Buch ja auch zusammen so ein bisschen durchgearbeitet mal, er baut ja fast so eine Art Feindbild auf, oder? Mit dieser digitalen Welt, wo ich dann
Feindbild denke, ist auch ein Framing, ne? Damit ist er schon mal negativ. Aber ja, er sagt, ich glaube, er warnt schon vor, oder er sagt, wir sind alle Jünger des Internets. Ne? Das ist ja auch schon mal eine Einordnung.
Das ist eine krasse Formulierung,
krasser
oder?
Begriff. Ja, was er damit meint, ist eben, ich folge ihr, als Follower folge ich irgendwelchen Leuten und Jesus sind die Leute ja auch nachgefolgt. Das heißt, das sind so die Autoritäten, die ich für mir raussuche, die jeder für sich so raussucht. Und er sagt, sucht sie doch mal eine andere Autorität. Also man versteht ihn, glaube ich, falsch, wenn man jetzt sagen will, geh nicht mehr ins Internet, google nicht mehr, nutzt keine KI oder sonst irgendwas. Das ist überhaupt nicht sein Thema.
Ja, aber das lässt sich aus, also ich kann keine Bahnfahrt mehr buchen ohne irgendwie, das geht ja nur noch digital.
Seine eigene Organisation, Wild at Heart, hat einen Insta-Kanal. Das ist nicht der Punkt. Ja. Nur glaube ich, dass wir uns das bewusst machen, was macht das eigentlich mit mir? Was macht das mit meinen Erwartungshaltungen? In meinen geistlichen Erwartungshaltungen und meinen weiteren Sinne spricht er ja eigentlich das an, was unsere postmoderne Kultur prägt. Wir haben eigentlich diese jenseitige Welt einfach ausgeschlossen. Darum geht's ihm, glaube ich. Nicht darum, dir das Internet als Nutzern madig zu machen. Das ist ihm völlig klar, dass wir sind in dieser Kultur. Genauso wie andere Kulturen in ihrer Kultur waren, können wir aus unserer nicht raus.
Ja, eben, die Frage ist,
kann man dann damit auseinanderzusetzen?
Kann man da einen Weg zurückgehen oder bietet er auch irgendwas an, wo er sagt, das wäre so eine Hybridlösung, also wenn du ums Handy nicht rumkommst?
Du kannst
einen Weg
zurückgehen, du kannst dein Handy ins Klo werfen, aber es hilft nicht.
Na, da brauche ich ein neues.
Nein, aber er möchte gerade eben das wieder dich ermutigen, kalkulier doch diese Realität mal wieder ein, auch in deine ganz alltäglichen Überlegung. Bleib im Gespräch mit Gott. Und dann wird er ganz praktisch bis hin zu Gebetsritualen. Und wenn du zu abgelenkt bist im Alltag, dass das untergeht, dann such dir Fixpunkte zum Beispiel, bis hin auch zu fixen Gebeten, die du betest, dass du einfach diese Realität wieder in dein Leben reinziehst. Und da gibt er dann schon auch sehr, sehr praktische Hilfestellungen. Ich glaube, es geht ihm darum, das eine wieder zu lernen, nicht darum, das andere abzuschaffen.
Okay, also das diese Art von mehr, sagen wir mal, mehr Tiefgang im Leben wieder neu einzuüben, ohne jetzt, dann muss ich mein Handy nicht wegschmeißen, oder?
Genau, ja.
Aber ich kann ja zum Beispiel mal sagen, es gab früher, wir haben früher auf der Toilette bei uns immer so Literatur liegen gehabt, ich habe es immer Klobücher genannt, die man so kurz lesen konnte, wo coole Impulse drin waren. Jetzt liegt da irgendwo dann das iPad oder das Handy, wo man eben nochmal was nachdaddelt. Das ist ja so auch eine, das ist zwar blöd, aber auf der Toilette zu sagen, jetzt bin ich mal kontemplativ, da kommt das Handy nicht mit, da liegt dann eben, keine Ahnung, Tedeum oder ein Andachtsbuch oder was auch immer.
Ja, oder sich andere Orte auch zu suchen, ne?
Da muss
um
ja
mal ganz bewusst ja. zu sagen, ich bin nicht erreichbar, ich lasse das Ding weg. Ja. Und da ist vielleicht tatsächlich mal so der Spaziergang durch den Wald oder sich einfach mal im Wald hinzusetzen und Gottes Gegenwart zu suchen, nicht die schlechteste Idee.
Gibt der da, schimpft der da jetzt nur, also ist das so ein Schimpfebuch? Fragst du mal blöd? Oder
darum
ist das
er will dir Anleitung geben, wie du das umsetzen kannst. Mhm. Und vor allem, wie du wieder deine Identität in Christus sich dessen bewusst machen kannst, da ist ja Seelsorger eben, du hast gesagt, eigentlich sein Hauptthema ist Identität. Und da wird er zum Beispiel auch in Sachen ganz praktisch, ich fand einen Abschnitt ganz stark, da ging es darum, sich seinem inneren Kind zu stellen oder das innere Kind mit dem ins Gespräch zu kommen. Also da ist er eigentlich bei Traumabewältigung, ne, bei Traumatherapie. Und dann macht er aber nicht irgendwie das, was man normal als Traumatherapie nur machen würde, sondern zusätzlich sagt er, ich hole Jesus in die Situation. Und er geht dann mit seinem Klienten als Seelsorger, oder man kann das auch selber, aber er hat halt die Situation, ich als Berater, als Seelsorgender und eben den Ratsuchenden. Er geht mit dem Ratsuchenden in die Situation, einen fiktiven Dialog mit dem inneren Kind aufzubauen, also von dem Alten mit dem inneren Kind, um die beiden miteinander zu versöhnen und bezieht dabei Jesus als dritten Gesprächspartner rein. Mhm. Also und ganz konkret, er sagt, stell Jesus Fragen und warte, bis du eine Antwort hörst und so weiter. Eben da, und er sagt, Jesus ist die Mitte des Universums, die alles verbindet. Und wenn ich ganzheitlich wieder innen heil werden will, muss ich den Kontakt zu dieser Mitte wiederfinden. Also das bezieht er eben mit rein, sagt, sieht diese Dimension. Und zwar nicht nur so irgendwie, ich kenne das bei mir, natürlich bin ich Christ, natürlich sage ich, okay, Gott wirkt, Gott handelt und so weiter. Aber im Englischen heißt das Buch Experiencing Jesus Really. Also rechne mal wirklich damit, dass dieser Jesus redet, antwortet, bis der da ist, dass du mit dem in Dialog kommen kannst.
Mhm. Was denkst du, für wen, für welches Zielpublikum ist das Buch dann geschrieben?
Ich glaube, genau für die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, denen es so geht. Im Alltag, du bist so absorbiert. Du merkst, ich habe kaum noch Zeit, irgendwie mich mal hinzusetzen, mal zu beten, sonst irgendwas. Gott spielt in meinem Alltag eigentlich nur noch eine Randrolle. Sonntags gehe ich vielleicht in den Gottesdienst oder engagiere mich noch in der Gemeinde. Auch da geht's wieder darum, das muss alles funktionieren und so. Aber ich sehne mich danach, wieder direkt mit Jesus im Gespräch, in meinem Alltag unterwegs zu sein, ihn in meine Entscheidungen einzubeziehen. Und ich möchte das wieder lernen und möchte da auch konkret geistliche Übungen, Hilfestellungen haben. Wie zum Beispiel Gebete, die er mitgibt, wo er sagt, betet das mal regelmäßig und guck, was sich tut. So. Mhm. Das ist, glaube ich, die Zielgruppe, die genau da tiefer mit Gott in Beziehung kommt. Er spricht vom gewöhnlichen Mystiker. Und er möchte dich dann dahin bringen, dass du der gereifte Mystiker wirst, wo dann eben diese Ebene zu Gott gewachsen ist, tiefer geworden ist, wo sie für dich ein Stück weit vielleicht auch wieder eine selbstverständliche Realität ist.
Mhm. Das klingt so nach so einem Schrittebuch, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nicht. Also er hat schon praktische Tipps.
Ja.
Er geht aber, es sind keine 10 Schritte, sondern aber entdeck mal wieder diese Realität, diese geistliche Dimension neu und mach sie fruchtbar für dein Leben.
Jetzt machen wir den Sprung vom Lektor zum Menschen. Du hast dich als Lektor, setzt man sich intensiv mit Texten auseinander, weiß dann nachher auch noch, was drinsteht in der Regel. Was für Gedanken, Impulse hast du denn für dich persönlich mitgenommen aus diesem Buch?
Ja, tatsächlich, dass ich auch so ein Typ bin. Ich bin ja auch vielleicht eher ein rationaler Mensch. Geht's mir ein bisschen?
Ich sag dazu nichts, aber doch.
Genau, aber wieder das genau zu merken, ja? Du stehst vor allen Aufgaben, die du so hast, du musst funktionieren, bist absorbiert und merkst eigentlich gar nicht, Gott spielt da noch irgendwie oder beziehst Gott nicht mehr ein. Und dann aber wiederum, ich weiß nicht, kennst du ja vielleicht auch, dass du merkst vor einer Entscheidung, also John Eldridge würde jetzt Gott bei einer ganz persönlichen, banalen Entscheidung, Urlaubsplanung wegen mir oder Auto anschaffen oder so mit einbeziehen. Wenn du das kennst, du merkst, du triffst so eine Entscheidung, merkst, da ist aber noch kein innerer Friede da. Irgendwie habe ich darüber keine Ruhe. Oder du begegnest Menschen genau zum richtigen Zeitpunkt und du merkst, Moment mal, Da war jetzt aber noch wer anders im Hintergrund aktiv. Und mir dann von Eldritch sagen zu lassen, das brauche ich immer wieder, weil ich das von meinem Typ her vergesse. Mensch, kultivier das doch mal.
Also auch so eine Sensibilität dafür zu entwickeln.
Ja, genau, werd dafür sensibel, ja. Kultivier das, plan das mal in deinen Alltag wieder neu mit ein. Da merke ich, wie John mich tatsächlich an was erinnert, was ich persönlich dazu neige, es auszublenden.
Sagen jetzt bin ich so frech, ich weiß, dass du ein neues Auto gekauft hast. Hat das da eine Rolle gespielt dabei?
Doch schon. Also ich habe jetzt kein Zeichen vom Himmel bekommen oder so.
Ah, dieser Wagen.
Aber ja, du suchst was, ja. Ein Auto, und du merkst irgendwie, du fährst dahin zum Händler und du hast ein ungutes Gefühl und betest dann, Jesus, zeig mir, ist es das nicht? Und bei einem anderen merkst du einfach, ich habe das gute Gefühl. Oder also wo wir es tatsächlich ganz stark erlebt haben, war nochmal eine Nummer größer, war Hauskauf. Meine Frau und ich, beide unabhängig voneinander, wir sind tatsächlich nicht die Menschen, die jetzt, vielleicht John ist da viel stärker, der hat wahrscheinlich die Stimme Gottes regelmäßig in seinem Alltag. Bei uns kommt das eher selten vor, aber es kommt vor. Und wir haben es beide gleichzeitig gemerkt, wir hatten einen anderen Plan, ein Grundstück zu kaufen und so, und beiden gleichzeitig war klar, nee, das ist es nicht. Wo wir nachher gemerkt haben, Mensch, da wollte Gott uns doch irgendwie was zeigen und uns rechtzeitig zurückholen, bevor wir da irgendwas machen, was vielleicht nachher dumm gewesen wäre.
Also geht's so ein bisschen drum, ich suche mal noch schöne Bilder, die Antennen zu putzen und da die Ohren aufzusperren, das Handy eher mal zur Seite zu legen und zu sagen, ich möchte in dieser Gegenwart Gottes leben und mich berühren lassen, inspirieren lassen, wie auch immer. Das ist so die Idee, oder?
Genau, wobei natürlich dann auch durchaus geistlich tiefer geht. Ne? Also das spielt für ihn durchaus auch die Gegenseite eine Rolle, zu wissen, ich bin hier nicht in einem ganz neutralen Bereich, sondern Jesus kämpft um diese Welt, wer anders kämpft auch um diese Welt. Und da auch in einem gewissen inneren Kampf zu leben, das ist für ihn auch ein ganz wichtiges Thema. Blende ich auch gerne aus, gebe ich zu.
Ja. Uwe, danke für den Einblick in das neue Buch von John Eldritch. Wer mehr wissen will, sollte sich das Buch kaufen. Ich danke dir erstmal für die inspirierenden Impulse. Jesus erleben in einer digitalisierten Welt, so ist der Titel des Buches, das wir Ihnen heute vorgestellt haben. Geschrieben hat es John Eldritch. Es hat 304 Seiten, kostet 22 €. Und kaufen können Sie es beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder online. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Loss.
Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.